Eifelmord, der Podcast von Tatjana Eschweiler. Ich zeige dir, dass die Eifel nicht nur schön und idyllisch sein kann, sondern auch hier Kriminalität ein Zuhause findet. Stell dir vor, es ist eine Mainacht im Jahr 1800. Die Eifel liegt still. Kein Licht außer dem Schein einer Kerze hinter den Fensterläden. Keine Straßen, keine Polizei, keine Sicherheit. Und draußen, irgendwo im Dunkel zwischen den Bäumen, bewegen sich etwa 40 Männer. Willkommen bei Eifelmord. Ich bin Tatjana und heute nehme ich euch mit in eine der düstersten Nächte der Eifeler Geschichte. In die Nacht vom 19. auf den 20. Mai 1800. In die Nacht, in der das Gasthaus Niesen in Düttlingen bei Heimbach in Flammen aufging. In die Nacht, in der zwei Menschen starben. Und in die Nacht, die uns heute noch etwas erzählt über das, was passiert, wenn ein Staat seine Menschen im Stich lässt. Lehnt euch zurück, diese Geschichte ist eine wahre Geschichte und sie ist brutal. Kapitel 1. Die Eifel, das Jahr 1800. Eine Welt aus den Fugen. Um zu verstehen, was in jener Mainacht geschah, müssen wir kurz zurückgehen. Nicht weit, nur 6 Jahre. Es ist Herbst 1794. Französische Truppen marschieren in die Eifel ein. Das Heilige Römische Reich, dieser uralte, zerbrechliche Flickenteppich aus Fürstentümern und Kirchengebieten, hat seine Kontrolle über die linke Rheinseite verloren. Und mit ihr verschwinden die alten Strukturen, die lokalen Herrscher, die vertrauten Gesetze, die bekannten Behörden. Ab 1798 ist die Eifel dann formell eingegliedert ins französische Staatsgebiet. Klingt nach Ordnung, ist es aber nicht. Denn die neuen Herren aus Paris bringen Dinge mit, die die Bevölkerung aufbringen. Steuern. Noch mehr Steuern. Zwangsrekrutierungen für Napoleons Armeen und das Schließen der Kirchen, des wichtigsten sozialen Ankerpunkts in einer erzkatholischen Region. Die Menschen in der Eifel sind verarmt, verbittert und misstrauisch gegenüber allem, was nach Obrigkeit aussieht. Die französischen Verwaltungsstrukturen sind dünn gesät. Es gibt nicht genug Gendarmen, nicht genug Richter, nicht genug Präsenz. Und in dieses Vakuum, in diese dunkle Leerstelle zwischen dem alten und dem neuen Staat, drängt sich die Gewalt. Räuberbanden sind in dieser Zeit keine Seltenheit. Sie ziehen durch Wälder und über Landstraßen, überfallen Reisende, Gasthäuser, Bauernhöfe. Manche geben sich sogar als französische Soldaten aus, um Angst einzuflößen und zu verhindern, dass die Opfermeldung erstatten. Es ist eine Zeit, in der man als einfacher Mensch nie wirklich sicher sein kann. Nicht auf der Straße, nicht einmal zu Hause. In diese Welt wird Johann Niesen hineingeboren. Ein Mann, der in Düttling, einem kleinen Ort bei Heimbach in der Eifel, ein Gasthaus betreibt. Er ist auch Zollpächter. Er hat einen Hof. Er ist, nach den Maßstäben seiner Zeit und seiner Region, ein Mann mit ein bisschen mehr als andere. Und genau das macht ihn zur Zielscheibe. Kapitel 2. Der Vorabend, ein Notar und sein Geld. Es ist der 18. Mai 1800. Ein Samstag. Notar Joseph Bücken reitet durch die Dörfer rund um Heimbach. Er hat einen Auftrag. Steuern und Abgaben einsammeln. Das war damals so üblich. Ein Amtsträger macht seine Runde, kassiert ein, was die Leute schulden, und kehrt dann mit dem Geld zurück. Für Bücken endet dieser Tag im Gasthaus Niesen in Düttling. Er bleibt über Nacht. Was Bücken nicht weiß, was er nicht wissen kann, ist, dass jemand zugeschaut hat oder zugehört oder weitergeplaudert hat. Die genaue Identität des Informanten ist bis heute nicht gesichert, aber die Historiker sind sich einig. Der Überfall, der in der folgenden Nacht stattfinden wird, ist kein Zufallsverbrechen. Die Täter wissen, dass Bücken dort ist. Sie wissen, dass er Geld bei sich hat. Sie wissen, wohin sie müssen. Irgendwo in der Nacht hält eine Gruppe von Männern Rat. Sie kommen aus verschiedenen Richtungen, verschiedenen Dörfern, verschiedenen Lebensläufen. Manche sind Kriminelle mit langer Erfahrung. Manche sind vielleicht Männer, die irgendwann eine falsche Entscheidung getroffen haben und jetzt nicht mehr raus können. Zusammen sind sie an diesem Abend etwa 40 Personen. Und sie alle haben dasselbe Ziel, das Gasthaus Niesen. Kapitel 3. Die Nacht des 19. Mai. 40 Männer im Dunkeln. Es ist nach Mitternacht. In Düttling schläft alles. Johann Niesen, sein Sohn Andreas, seine 5-jährige Nichte Christina, der Notar Bücken und vermutlich noch einige weitere Hausbewohner liegen in ihren Betten. Das Gasthaus ist zu der Zeit geschlossen. Die Türen sind verriegelt. Dann kommt der erste Schlag. Einem Bericht zufolge benutzen die Männer einen sogenannten Rennbaum. Ein schweres, stumpfes Holz, einen Baumstamm. Damit hämmern sie gegen die Eingangstür, wieder und wieder. Das Holz splittert, die Scharniere geben nach und dann sind sie drin. Was jetzt folgt, ist organisiertes Chaos und Gewalt. Rohe, brutale, gezielte Gewalt. Die Anwesenden werden geweckt, aus ihren Betten gezerrt, gefesselt. Die Räuber wissen genau, was sie wollen. Geld, Wertgegenstände, alles, was sich tragen lässt. Sie verhören die Bewohner, schlagen sie, foltern sie, um herauszubekommen, wo Niesen sein Geld versteckt. Johann Niesen und Notar Bücken sind die Hauptziele. Beide werden besonders brutal behandelt. Ich will hier kurz innehalten. Denn was in dieser Nacht passiert, ist nicht der elegant choreografierte Raub aus einem Hollywood-Film. Es ist archaische Gewalt. Männer, die über andere Menschen herfallen, die ihnen ausgeliefert sind. Familienmitglieder, die zusehen müssen, wie ihre Angehörigen misshandelt werden. Ein kleines Kind irgendwo in diesem Haus, mitten in diesem Albtraum. Die Räuber durchsuchen das Haus, Zimmer für Zimmer. Sie wühlen durch Truhen, heben Dielen auf, suchen nach Verstecken. Als einige von ihnen sich unter Niesens Bett bücken, auf der Suche nach einem Versteck, geschieht etwas, das niemand geplant hat. Eine Matratze fängt Feuer. Ob es ein umgekipptes Licht war, eine Kerze, ein Funke, wir wissen es nicht genau. Was wir wissen, das Feuer breitet sich aus, schnell, zu schnell. Das alte Holzgebäude, die trockenen Balken, die Strohmatratzen. Alles brennt. Die Räuber flüchten. Sie nehmen ihre Beute mit, was immer sie in dieser chaotischen Nacht zusammengerafft haben. Draußen teilen sie auf, noch in der Dunkelheit, noch in der Nähe des brennenden Hauses. Dann verschwinden sie in verschiedene Richtungen, über verschiedene Wege, zurück über den Rhein. Und im Haus, das jetzt brennt, Andreas Niesen, der Sohn des Wirts, kommt in den Flammen um. Er kann nicht fliehen. Oder er versucht es und es gelingt ihm nicht. Und Christina, die 5-jährige Nichte, 5 Jahre alt, sie stirbt in dieser Nacht ebenfalls. Ob sie schläft und nie aufwacht, ob sie versucht zu fliehen und es nicht schafft, wir wissen es nicht. Was wir wissen, sie stirbt. Johann Niesen überlebt, schwer verletzt, Bücken überlebt. Das Gasthaus brennt bis auf die Grundmauern nieder. Kapitel 4, die Neuwieder Bande. Wer waren diese Männer? Der Überfall auf das Gasthaus Niesen wird der sogenannten Neuwieder Bande zugeschrieben. Und dieser Name verdient eine Erklärung, weil er leicht in die Irre führen kann. Die Neuwieder Bande war keine festgefügte Organisation, kein Syndikat, keine Hierarchie mit klarem Chef an der Spitze. Sie war, und das ist in der Forschung gut dokumentiert, ein loses Netzwerk von Kriminellen, das sich je nach Gelegenheit zusammenfand. Für einen bestimmten Überfall wurden Kumpanen angeheuert. Manche waren Profis, manche Gelegenheitstäter. Nach der Tat trennten sich die Wege wieder. Bekannte Namen innerhalb dieses Netzwerks: der Züllicher Wilhelm, Herz Hirsch, Michel Meyer und ein Franzose namens Matthias Rouchet, bekannt unter dem Spitznamen der Major. Das klingt nach Rang und Ordnung, täuscht aber darüber hinweg, dass diese Gruppe keine Armee war, sondern ein Schwarm. Der bekannteste Name, der mit der Neuwieder Bande in Verbindung gebracht wird, ist Matthias Weber, auch der Fetzer genannt. Weber ist insofern eine interessante Figur, als sein Leben und seine Verbrechen literarisch und historisch gut dokumentiert sind. Er war einer der gefährlichsten Männer seiner Zeit in dieser Region und er trieb sein Unwesen nicht nur in der Eifel, sondern auch im Westerwald, am Mittelrhein, im Rheinland. Es ist wichtig zu betonen, was die Neuwieder Bande nicht war. Sie war nicht Schinderhannes. Johannes Bückler, der legendäre Räuberhauptmann vom Mittelrhein, ist in der Populärkultur bis heute präsent. Theaterstücke, Filme, Lieder. Er hat eine Art Robin Hood-Image bekommen, das historisch zumindest fragwürdig ist. Die Neuwieder Bande dagegen ist kaum bekannt, obwohl sie, nach allem, was wir wissen, weitaus brutaler vorging. Eine zeitgenössische Quelle beschreibt die Aktivitäten vergleichbarer Banden jener Zeit mit den Worten brennende Häuser, ermordete Wanderer, ganze erwürgte Familien. Das ist kein literarischer Übertreibungsgestus. Das ist das, was in den Polizei- und Gerichtsprotokollen der Zeit dokumentiert ist. Nach dem Überfall in Düttling macht die Bande weiter. Bereits im Juli 1800, also 2 Monate später, schlägt sie in Niederselheim bei Marburg zu. Berichten zufolge mit einer Beute von 10.000 Florin. Weitere Überfälle folgen in Hilscheid bei Wallendar, in Montabaur, in Niederbreisig, in Beuel. Eine blutige Spur quer durch das Rheinland. Matthias Weber, alias der Fetzer, wird schließlich gefasst und 1803 in Köln hingerichtet. Aber die Bande, dieses Netzwerk, hört damit nicht auf. Andere übernehmen, andere schließen sich zusammen. Das System, das solche Männer produziert, funktioniert weiter. Kapitel 5. Warum kam es dazu? Über Armut, Macht und Verbrechen. Ich möchte jetzt einen Schritt zurücktreten und eine Frage stellen, die unbequemer ist als die Frage nach den Tätern. Warum passiert so etwas? Was sind die Bedingungen, unter denen 40 Männer bereit sind, in einer Mainacht ein Gasthaus zu überfallen, Menschen zu foltern und dabei den Tod zweier Menschen zu riskieren? Die Antwort ist komplex, aber ein Teil der Antwort liegt in dem, was ich zu Beginn beschrieben habe, dem Machtvakuum, dem Zusammenbruch alter Strukturen, der französischen Besatzung, die zwar formell Ordnung beanspruchte, diese aber nicht überall durchsetzen konnte, den geschwächten Gemeinden, den überforderten oder abwesenden Behörden. Ein weiterer Teil der Antwort liegt in der Armut. Die Eifel war keine reiche Region, die meisten Menschen lebten von der Landwirtschaft in einfachen Verhältnissen, die zusätzliche Steuerlast der Franzosen traf viele hart. Wer keine anderen Optionen sah oder meinte keine zu haben, für den war der Schritt in die Kriminalität vielleicht kürzer als für uns heute vorstellbar. Das ist keine Entschuldigung, es ist ein Versuch einer Erklärung. Und dann ist da noch das System der losen Banden selbst. Historiker wie Udo Fleck, der sich in seiner Dissertation intensiv mit der kollektiven Kriminalität am Rhein um 1800 beschäftigt hat, beschreiben die soziale Zusammensetzung dieser Gruppen als heterogen. Entlaufene Soldaten, verarmte Handwerker, Kleinkriminelle, Gelegenheitstäter, Menschen, die irgendwo am Rand der Gesellschaft gelandet waren und sich gegenseitig fanden. Was die Neuwiederbande von modernen organisierten Verbrechern unterschied, es gab keine Loyalitäten, die über den einzelnen Überfall hinausgingen. Man traf sich, man handelte, man teilte die Beute, man ging. Das machte diese Gruppen schwer zu fassen und schwer zu verfolgen, denn wer flüchtete über den Rhein auf die rechte Seite, befand sich außerhalb der Reichweite der französischen Behörden. Kapitel 6. Die Stille danach. Was blieb? Was passiert nach dem Brand? Was passiert mit Johann Niesen, dem überlebenden Wirt, dem Mann, der in jener Nacht seinen Sohn und seine Nichte verlor und selbst schwerste Verletzungen erlitt? Die Quellen schweigen weitgehend. Wir haben keine Briefe von ihm, keine Tagebucheinträge, keine Zeugenaussagen in einem offiziellen Prozess, der sich explizit mit dem Überfall in Düttling befasst. Das sagt etwas. Es sagt etwas darüber, wie die Justiz in dieser Zeit funktionierte oder nicht funktionierte. Viele der Täter wurden nie gefasst, nie identifiziert, nie zur Rechenschaft gezogen. Was wir haben, sind Rekonstruktionen. Historiker stützen sich auf Ordnungsbehördenakten, auf zeitgenössische Chroniken, etwa Georg Friedrich Beckers aktenmäßige Geschichte der Räuberbanden an den beiden Ufern des Rheins, erschienen 1804 in Köln, kurz nach dem Überfall, auf Begehungsprotokolle und auf das, was Nachbarn und Amtsträger in die Feder diktierten. Es gibt keine Tonaufnahmen, keine Fotos, keine direkten Augenzeugenberichte in dem Sinne, wie wir sie heute kennen. Was bleibt, sind Spuren, Andeutungen, Bruchstücke. Und das macht diese Geschichte auf eine eigentümliche Weise noch erschreckender. Denn was mit den Opfern geschah, wie sie ihren Verlust verarbeiteten, ob Johann Niesen je wieder auf die Beine kam, ob er das Gasthaus wieder aufbaute, was aus ihm wurde, das wissen wir nicht. Ihre Stimmen sind verstummt. Was wir wissen, das Gebäude, das an der Stelle des Gasthauses Niesen stand oder wieder aufgebaut wurde, existiert noch heute. Es gilt als historisches Zeugnis dieser Ereignisse. Ein Mahnmal, auch wenn es nie als solches ausgewiesen wurde. Kapitel 7. Eine Geschichte über uns. Ich erzähle euch diese Geschichte nicht nur, weil sie spannend ist, sondern weil sie über 220 Jahre alt ist und trotzdem frisch klingt. Ich erzähle sie, weil sie etwas sagt, das über die Eifel im Jahr 1800 hinausgeht. Sie sagt, was passiert, wenn Strukturen versagen, was passiert, wenn eine Bevölkerung alleingelassen wird, wenn Steuern eingetrieben, aber Schutz nicht gewährt wird, wenn ein Staat zwar Ansprüche stellt, aber keine Sicherheit bietet. Wenn das Vakuum zwischen dem Alten und dem Neuen groß genug wird, dass die Gewalt einzieht. Das ist keine abstrakte Überlegung. Das ist das, was Johann Niesen erlebt hat, was Andreas Niesen mit dem Leben bezahlt hat, was das fünfjährige Mädchen namens Christina, dessen Nachname uns die Quellen nicht einmal überliefern, in jener Nacht erlebt hat. Ich denke an Christina, wenn ich diese Geschichte erzähle. Sie ist 5 Jahre alt. Sie schläft vielleicht, als die Männer kommen. Oder sie wird wach und versteht nicht, was passiert. Und dann gibt es das Feuer. Und dann gibt es sie nicht mehr. Das ist True Crime, nicht Thriller, nicht Unterhaltung, echte Menschen, echte Nächte, echtes Sterben. Abspann und Quellen. Das war die Geschichte des Überfalls auf das Gasthaus Niesen in Düttling bei Heimbach. Nacht vom 19. auf den 20. Mai 1800. Die historischen Grundlagen dieser Episode stützen sich unter anderem auf die Forschungen von Udo Fleck sowie auf zeitgenössische Quellen wie Beckers Räuberbandenchronik aus dem Jahr 1804. Wer mehr über die Neuwiederbande und ihren bekanntesten Akteur Matthias Weber erfahren möchte, findet in der Biografie von Keil und Diepenbach aus dem Jahr 2013 einen guten Einstieg. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und erzählt jemandem davon, denn diese Geschichten verdienen es, gehört zu werden. Bis zur nächsten Episode, hört wieder rein.